Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Zu viele Nachrichten hat es in jüngster Zeit gegeben über Terroranschläge. Und dabei war dann in den Medienberichten immer davon zu hören oder zu lesen, die Betroffenen wurden von der Notfallseelsorge oder manchmal heißt es auch, wurden psychologisch betreut. Aber was heißt das eigentlich? Was machen diese Menschen in der Notfallseelsorge eigentlich oder in der Krisenintervention? Und was heißt es, angesichts von Terror für die Seele zu sorgen? Dazu habe ich mir heute einen Kollegen eingeladen, einen Experten, einen Herausgeber eines neuen Buches zum Thema. Mit ihm habe ich mich schon vorher mal ausgetauscht, per E-Mail ein neues Wort gelernt, nämlich, na, darüber werden wir noch sprechen, Politikodizee, also ein neues Phänomen, nämlich dass in der öffentlichen Debatte die Frage, die alte Frage, wie kann Gott das Unheil eigentlich zulassen, ersetzt wird über die Frage, warum hat der Staat das nicht verhindert. Dazu später mehr. Thomas Zippert, evangelischer Theologe, Mitbegründer der Notfallseelsorge, seit vielen Jahren, Jahrzehnten, Co-Autor von mir mit einem beim Buch zur sexualisierten Gewalt. Jetzt hat er ein neues Buch herausgegeben. Das neue Normal, Leben und Umgang mit Katastrophen in der Praxis der Notfallseelsorge. Das ist ein Band zu einem Kongress. Da habe ich auch einen kleinen Beitrag dazu geliefert. Wir sind per Zoom verbunden. Hallo, lieber Thomas Zippert.
Ja, grüß Sie, Herr Klausen. Schön, dass das möglich ist.
Genau, ich würde gerne heute mit Ihnen sprechen über Notfallseelsorge. Das ist ja ein ganz wichtiges Arbeitsfeld geworden der beiden Kirchen und in Zusammenarbeit auch mit säkularen Partnern. Und jetzt mal über einen echten Spezialfall, eine echte Herausforderung, nämlich wie leistet man Notfallseelsorge nicht nach einem Verkehrsunfall, einem Bahnunglück, einem Feuer, sondern nach einem Terroranschlag. Und bevor wir da in die Tiefen gehen, was da einem begegnet, wie das zu deuten ist, wie das vielleicht auch theologisch zu reflektieren ist, würde ich gerne wissen, was passiert eigentlich und wer macht eigentlich wie was? Ich habe nur aus der Ferne immer wahrgenommen, da gibt es sehr regulierte Verfahren. Also wenn man liest, betroffene Angehörige wurden von der Notfallseelsorge betreut, wie muss man sich das praktisch vorstellen als Laie?
Also Notfallseelsorge ist eine der klassischen Res Mixtae, also der gemischten Verantwortlichkeiten von Staat und Kirche. Ab an Einsatzstellen der Feuerwehr oder des Roten Kreuzes haben die jeweiligen Einsatzleiter oder bei einer Terrorlage eben die Polizei die Leitung vor Ort. Da kann man also nicht einfach hinkommen und sagen, ich bin da, sondern der Einsatzleiter entscheidet, was gerade möglich ist und was er braucht. Deshalb ist die Notfallseelsorge entstanden in Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen, Polizei und anderen. Wir kommen also nur, wenn wir gerufen werden. In der Regel sind dann Indikationen, wo man gerufen wird, verabredet. Also in der Regel Todesfälle plötzlicher Art oder mit Kindern vor allen Dingen oder eben auch Großschadenslagen oder auch Polizeilagen wie Terror oder Anschläge oder was weiß ich. Oder diese Verkehrsunfälle, wo man nicht so genau weiß, ist das nun Terror oder was arbeitet da jemand ab, ob das in Volkmarsen war oder in Trier oder eben in Magdeburg oder wo auch immer, diese Leute, die mit ihren viel zu großen Autos in die Fußgänger reinfahren. Also wir werden gerufen, weil Einsatzkräfte noch weniger vorbereitet sind darauf, wie man mit Menschen, die das miterlebt haben oder angeschaut haben oder leicht verletzt sind und warten darauf, dass sie behandelt werden. Man braucht ja da manchmal, das haben wir in Magdeburg gehört, 200 Verletzte. Das heißt, man braucht 200 Rettungswagen. Also da kommt nicht jeder sofort dran. Also man betreut die, bis die medizinisch versorgt werden oder wartet bei den Plätzen, wo die Toten liegen, weil das für Einsatzkräfte ein hoch unangenehmer Ort ist. Also es ist entstanden, auch bei mir entstanden, ich war selber Feuerwehrmann, aus einer Notlage, dass die Rettungsdienste, Feuerwehren, nicht wissen, was sie machen müssen, wenn da jemand tot liegt, außer dass man da eine Decke drüber legt und ihn wegbringt und hofft, dass die Pietät bald kommt, also der Bestatter, und ihn abholt. Und noch weniger wissen, was sie mit denen machen, die das gerade gesehen haben. Das lernen die einfach nicht.
Ist auch nicht ihr Job.
Ist nicht ihr Job. Naja, es ist, inzwischen weiß man, es gibt ja seit Mitte der 90er Jahre die neue Richtung der Psychotraumatologie, dass Erfahrungen, die das eigene Selbst- und Weltverständnis überfordern, einen auch seelisch verletzen können. Das ist eine Richtung, die ist entstanden aus dem Umgang mit Patienten, die entweder sexualisierte Gewalt erlebt haben oder Opfer noch, wir sind ja einen Tag nach dem Holocaust-Gedenktag, die im KZ waren, oder auch die Vietnam-Veteranen. Da merkte man, die klassischen psychotherapeutischen und psychologischen Verfahren funktionieren nicht. Man braucht was anderes bei Menschen, die so etwas Gruseliges, Grausames erfahren, wie das wirklich direkt neben einem jemand stirbt und man das ansieht und man nichts machen kann. Das haben wir auch an der Notfallseelsorge am Anfang sehr mühsam gelernt. Auch gemeinsam gelernt, katholisch, evangelisch. Ich habe es von einem katholischen Diakon aus München gelernt, Andreas Müller-Zyran, die eben Kontakte hatten zu dieser jungen Richtung der Psychologie, also der Psychotraumatologie, um zu gucken, was ist da eigentlich zu tun. Und das, was wir zuerst machen, ist, dass wir uns neben diese Leute stellen. Für mich war das in den ersten Jahren das Wort Beistand. Mhm. Ich stehe daneben und halte die Situation emotional. Denn wenn jemand sowas erlebt, erlebt er in der Regel oder sie ein großes Chaos an Gefühlen, die schwer zu sortieren sind, und oder das Gefühl, man ist subjektiv im freien Fall und weiß noch nicht, wie das ist, wenn man aufprallt, weil gerade sich von einem Moment auf den nächsten das Leben vollständig geändert hat. Denken Sie nur an die Eltern dieses Neunjährigen in Magdeburg, wo ja, glaube ich, die Mutter mit dabei war. Ich weiß es nicht genau, aber ich kenne ähnliche Situationen. Von einem Moment auf den anderen ist das Leben ganz anders. Das ist eine extreme Schocksituation, eine psychische Schocksituation, die auch zu einem medizinischen Schock werden kann. Und da heißt es erstmal, das auszuhalten mit denen und
dabei bleiben,
dabei bleiben, nicht die Leute zuzutexten, sondern vorsichtig Kontakt anzubieten, zu fragen, gibt's etwas, was ich jetzt für Sie tun kann? Also wenn der Einsatz noch läuft, wollen Sie wissen, wie es ist. Ich habe da häufig vermittelt zwischen dem Ort, wo die Zeugen oder Angehörigen waren, und dem Rettungswagen. Gefragt, weil ich eben Feuerwehruniform anhatte, wie ist es denn nun? Da wollen Angehörige wissen, wie haben sie es gesagt als Einsatzkraft. Aber wenn die Betroffenen selber mit den Fäusten gegen die Türen des Rettungswagens getrommelt hätten, hätte ihnen keiner was gesagt.
Klar.
Also man hält die Gefühle aus, versucht sie zu sortieren und Grundregel, sie selber wieder handlungsfähig zu machen. Was brauchen sie denn jetzt als nächstes? Also Schock heißt ja, man erlebt Ohnmacht und weiß gar nicht, was man tun kann.
Kontrollverlust, ne?
Kontrollverlust, und das ist für den neuzeitlichen Menschen, ich sag's mal mit leichten Anführungszeichen, das Schlimmste, was ihm passieren kann, nämlich seine Freiheit nicht mehr zu spüren. Also Menschen wieder handlungsfähig zu machen und zu gucken, was, und zu mit ihnen zu suchen und zu herauszufinden, was brauchen sie als nächstes. Also dass sie wieder merken, sie sind dieser übermächtigen und sie überwältigenden Situation nicht schutzlos ausgeliefert. Also das heißt eben auch schützen und zu gucken, was geht jetzt und was ist vielleicht dann doch zu viel. Also zu suchen und also ganz vorsichtig abzutasten, was könnte denn jetzt gut für sie sein. Manchmal sagen die Leute sehr genau, und es geht trotzdem nicht. Das hatte ich jetzt ein paar Einsätze. Und manchmal muss man dann noch einen kleinen Vorschlag machen, wenn das jetzt was Gutes, ja, könnte sein, wenn Sie meinen, dann merke ich, okay, Sie folgen mir schon, weil Sie glauben, ich werde Experte, das ist nicht gut. Da muss ich vergewissern, ob es wirklich das ist, was die Leute wollen. Das ist die heikle Aufgabe, in Situation der Ohnmacht, die Ohnmacht nicht nochmal zu verstärken durch ein noch so gutes Expertenangebot, sondern die Ohnmacht zu entmächtigen und die Leute wieder erleben zu lassen, dass sie selbst fähig sind, ansatzweise fähig sind, für sich zu sorgen oder zu entscheiden, was mit den Angehörigen passiert, die da gerade sind, und was die nächsten Schritte sind. Kann ich ins Krankenhaus mitfahren, wenn jemand noch schwer verletzt ist? Wie komme ich dahin? Und.
Okay, Sie haben ja schon jetzt gibt eine ganze Reihe von sozusagen von Zielgruppen, mit denen die Notfallseelsorge zu tun hat, aber Sie haben sich ja jetzt erstmal fokussiert auf eine Gruppe, also Verletzte zum Beispiel oder Mitbetroffene oder Augenzeugen, die dabei waren und durch den das Gesehene schockiert sind. Dann gibt es ja noch die Gruppe der Ersthelfer, die einfach dazugekommen sind und was gemacht haben. Da gibt es die Profihelfer.
Ja.
Dann kommen noch die Angehörigen, denke ich. Und dann die Öffentlichkeit, das ist ein bisschen viel, das können Sie ja nicht alles machen, aber das spielt, glaube ich, da alles so rein. Sie fokussieren sich aber jetzt so in der ersten, und da gibt es natürlich unterschiedliche Phasen, also die akute Phase, jetzt ist es passiert, und dann gibt es natürlich bis hin zur Supervision für Feuerwehrleute und so, viel später. Verändert sich eigentlich das, was die Menschen, also brauchen diese unterschiedlichen Gruppen alle was Unterschiedliches oder brauchen sie im Grunde was Ähnliches? Und verändert sich das von den Phasen ganz erheblich? Also ich stelle mir das schon ganz schön kompliziert vor, so unterschiedliche Personengruppen und auch Zeitphasen. Und natürlich ist dann jeder Mensch in jeder Gruppe wiederum anders.
Ja, also da haben Sie recht. Wir haben relativ schnell gemerkt, Betroffene brauchen anderes als Einsatzkräfte. Einsatzkräfte wollen erstmal ihren Einsatz gut absolvieren und dazu brauchen sie einen klaren Kopf und eben nicht sozusagen die Herausforderung, sich den dabei ja unvermeidlichen Gefühlen zu stellen. Das schränkt die Arbeitsfähigkeit ein. Da fängt man an zu zittern. Das ist, wenn man eine Spritze setzen muss, im Rettungswagen nicht so hilfreich. Also die sind, wenn, mit der Betreuung später dran oder man hält sie den Rücken frei. Also das ist die erste Priorität. So hat sich dann auch in diesem langen Konsensusprozess, den es gab, Ende der 2000er Jahre, 2008 bis 10, herausgestellt, dass man die psychosoziale Notfallversorgung, das ist der Oberbegriff für säkulare Krisenintervention und kirchliche Notfallseelsorge und anderes, dass man psychosoziale Notfallversorgung für Betroffene und Einsatzkräfte unterscheidet. Phasenweise oder auch mit Zielgruppen. Wenn Sie sehen, wie viele mögliche Zielgruppen da sind, von den Augenzeugen, den Ersthelfern, den Angehörigen, ich wohne nun auf dem Land, da kommen die Angehörigen ganz schnell dazu, weil sie mitbekommen haben, die Feuerwehr ist rausgefahren. Also die sind häufig mit an dem Einsatz, auch das ist in Städten nicht so häufig. Also da merkt man schnell, da ist man alleine als Notfallseelsorger schnell aufgeschmissen. Deshalb, wie Jesus seine Jünger losschickte, am besten zu zweit, um zu sehen, wer macht jetzt was, wo gibt's Resonanz, wer kann welcher Gruppe am besten helfen, weil ein Kontakt entstanden ist. Oder wer bleibt eben im Hintergrund und versucht, sich einen Überblick zu verschaffen, wenn es eine größere Einsatzlage ist. Ja, das ist kompliziert. Insofern kann man das auch nicht einfach so machen, sondern muss wissen, wie die Einsatzkräfte ticken, was deren Logiken sind. Also Presse würde ich nie was machen. Das verantwortet die Polizei. Ist es deren Einsatzstelle oder die Feuerwehr? Wir nie. Und schon gar nicht, wenn wir an Betroffenen sind. Das würde ja das Seelsorgegeheimnis verletzen, wenn man da was ausplaudert. Also da gibt es aus der Erfahrung gewachsene Prioritäten. Zuerst mal gucken, was die direkt Verletzten, wenn da nicht der Rettungsdienst schon dran ist. Ich mache ja von Großschadenslagen, wo nicht alle zugleich versorgt werden können. Was brauchen Verletzte, was brauchen Ersthelfer, Augenzeugen und dann möglicherweise Angehörige, gerade wenn es darum geht. Vorläufer der Notfallseelsorge war ja immer schon auch in der Polizeiseelsorge das Überbringen der Todesnachricht. Wenn man das dann nach Hause bringt, wenn die nicht schon vor Ort waren, dann hat man da eben auch genug damit zu tun, das vorzubereiten.
Das ist natürlich jetzt nochmal eine besondere Situation oder aber auch was Schönes in der Seelsorge. Man arbeitet viel mehr im Team, als wenn man so normal als Gemeindepfarrer oder so ein Einzelgespräch führt. Und man ist nochmal ganz anders eingebunden, auch in eine hochprofessionelle Struktur. Das ist ja, der muss man sich als Pfarrer, ist man ja auch nicht immer so gewöhnt, erstmal hineinfinden. Jetzt aber nochmal, das ist sozusagen Notfallseelsorge allgemein. Ja. Jetzt aber der spezifische Fall, diese extreme Herausforderung durch Terror, wobei das ja nicht immer sofort klar ist, ist eben hier ein Autounfall passiert, ist der Autofahrer bewusstlos geworden und in die Menschenmenge gefahren oder hat es bewusst getan. Was ich mich frage, weil das in der Öffentlichkeit so eine große Rolle spielt, der Versuch, die Tat zu verstehen, was war das für einer, was war seine Ideologie, was war sein Motiv? Spielt das eigentlich für Betroffene und die Notfallseelsorge auch eine Rolle oder kommt das viel zu früh? Oder, kann man noch einen weitergehen, ist das nicht eigentlich total sinnlos, weil was ist das Motiv von Terror, was soll da eigentlich für eine Absicht dahinter stehen? Also spielt dieses Warum eine Rolle oder ist das noch zu früh?
Also für mich war das fast immer zu früh, weil ich in der Notfallseelsorge etwas gelernt habe, was ich dann auch im Feld sexualisierte Gewalt gelernt habe. Wir müssen es tatsächlich mühsam lernen, was aus dem Mittelalter noch bekannt war, Passionsfrömmigkeit, erstmal zu gucken, was brauchen die Betroffenen. Und nicht gleich gucken, was die Täter brauchen. Also es gibt auch Situationen, wo man Betroffene und Täter ganz schnell trennen muss. Ich habe das mal erlebt, wo ein deutscher Autofahrer aus Versehen offensichtlich, war wirkliches Versehen beim Rückwärtsfahren, einen kleinen Jungen mit Migrationshintergrund überfahren hatte und es um Lynchjustiz ging und die Polizei ihn ganz schnell weggebracht hat, um ihn zu schützen. Das ist okay. Aber dann fing der Notarzt an, die Migranten-Community mit Beruhigungsspritzen zu versorgen, weil er deren laute Trauer nicht ertragen konnte. Das ist dann wieder eine Übergriffigkeit, die nicht gut ist.
Ja, es gehen ja Menschen in anderen Kulturen unterschiedlich um. Ja. Ich kenne das auch. Ein Freund von mir als Notfallarzt mit Afrikanern, ja. Der musste erstmal damit umgehen, dass die alle rumschreien. Ja. Oder so hat er es erlebt.
Ja, ja. Also die Priorität ist zu gucken, was Menschen in diesen Situationen extremer Ohnmacht und Hilflosigkeit oder Bodenlosigkeit, was die brauchen. Das ist die erste Priorität. Und woher das, was die Ursache dafür ist, ist sekundär, weil dieses Gefühl so stark ist, dass es da die prioritäre Hilfe braucht. Also mein erster Einsatz, der war auch mal im Hessen-Fernsehen, da frontal Zusammenschuss auf einer Bundesstraße hier, eine tote junge Frau und ein Bär von Feuerwehrmann, 1,90 groß, sicher fast einen Meter breit in den Schultern, hat sie rausgezogen und brach dann fast zusammen. Mit dem saß ich 10 Minuten auf den Trittstufen von einem Feuerwehrauto und habe erstmal 2 Zigaretten geraucht. Ich irgendein Wort mit ihm geredet habe. Mhm. Nachher sagte er, als das Fernsehen ein paar Tage später kam, das wäre der beste Moment gewesen für ihn. Dass einfach jemand bei ihm ist in dieser Situation, wo er merkt, oh, das hat mich jetzt überfordert. Diese Frau wäre ein Klacks gewesen, sie rauszuheben bei seinen Kräften, aber es hat sie ihn eben emotional überfordert und hat ihn sozusagen beinahe umfallen lassen, also wie einem Baum umfällt. Ne? Und dazu sagen, nee, das musst du nicht, wir versuchen das aufzufangen, diese Scham, diese Ohnmacht musst du nicht erleben. Wir gucken, wie wir uns den Gefühlen so stellen können, dass sie einen nicht überfordern.
Also, wie so oft in der Seelsorge, hier aber ganz besonders. Es kann viel gelingen, wenn man möglichst wenig tut, jedenfalls wenig bewusst tut oder für mich nicht sozusagen selber agiert, obwohl das natürlich auch als Notfallseelsorger, kann ich mir vorstellen, dann auch nochmal mit diesen ganzen Aktivitäten, die um einen herum passieren, Ärzte kommen und so weiter, die Versuchung schon groß ist, auch irgendwie aktiv zu werden, denn auch Sie als Notfallseelsorger haben ja auch dieses Gefühl, Erlebnis von Kontrollverlust und Ohnmacht. Mhm. Oder nicht?
Also ich habe gelernt, es nicht zu stark werden zu lassen. Es gab einen Einsatz, da habe ich, da ist jemand mit dem Auto ins Wasser gefahren, das Kind wurde dann spät gerettet. Und dann in die Intensivstation gebracht und der Einsatz war fertig und ich hatte den Autofahrer, also den Vater dieses Jungen zu betreuen und er sagte, ich muss jetzt zu meinem Kind, da sagte ich, das kann ich gut verstehen, mal gucken, was wir machen können. Und ich saß da eine Stunde vor der Tür der Intensivstation und kam nicht rein, weil die natürlich, da sagten Intensivstation, wir müssen alles machen, wir können keinen rein. Bis der leitende Notarzt von der Einsatzstelle kam und sagte, was ist denn hier los? Und ich sagte ihm, ich kann nicht sagen, warum, aber ich glaube, es wäre gut für uns, wenn wir jetzt die Ärzte beobachten können, wie sie an dem Jungen arbeiten. Und dann sagte er, okay, das kann ich verstehen, ich gehe mal rein. Als Arzt machte er das eben einfach und der Notarzt des Krankenhauses hat es dann mit gewissem Unverständnis gestattet und ich merkte, wie sich der Vater beruhigte und ich beobachtete bei mir, wie sich meine Fantasien im Kopf beruhigten. Hm. Weil ich merkte, okay,
die arbeiten da, die machen ihren Job.
Die machen ihren Job und ich sehe das, das beruhigt mich. Ich habe wieder den Boden der Tatsachen unter den Füßen und mache mal keine Fantasien. Also dann ging ich wieder raus und der Notarzt kam auch noch mal raus von der Station und sagte, was jetzt? Und er sagte, ich warte, bis mir was einfällt. Also das war eine sehr vitale Erfahrung zu merken, in diesen Situationen wirklich auf sein Bauchgefühl zu hören und zu warten, bis einem was Sinnvolles einfällt und man das in Ruhe geprüft hat.
Ich habe das nicht nur einmal erlebt, dass offizielle Stellen, staatlich oder medizinisch, das verweigern. Ja. Aus dem vielleicht liebgemeinten, vielleicht aber auch nicht so sinnvollen Impuls heraus, Angehörigen was zu ersparen. Ja. Da würden Sie aber auch sagen, entscheidend ist im Rahmen dessen, was jetzt natürlich professionell sinnvoll ist, schon nochmal zu hören, was Betroffene selber wollen.
Genau, das ist das Entscheidende und da sind die Juristen manchmal oder die Ermittlungsbehörden manchmal etwas paternalistisch. Ich hatte jetzt gerade einen Einsatz gehabt, egal was, jedenfalls war die Leiche beschlagnahmt und die Angehörigen durften nicht Abschied nehmen, was ich vorher nicht kannte, denn da war klar, da geht ein Polizist mit, der passt auf, dass mit diesem Leichnam, wo ja möglicherweise noch Dinge zu ermitteln sind, um den Unfall irgendwann zu rekonstruieren, dass da nichts passiert mit. Das ist eine, dass sozusagen das, die Ermittlung nicht manipuliert oder gestört wird. Das kann man durch die Gegenwart von Ermittlungskräften relativ leicht ermöglichen. Das wurde aber auch da verneint. Und ich habe dann 5 Tage gekämpft, bis die Familie es dann doch geschafft hat, endlich Abschied zu nehmen. Und dann las ich am 5. Tag, oh, die Magdeburger Eltern von dem 9-Jährigen haben 11 Tage gewartet. Oh. Und da war es nun sicher, dieser 9-Jährige war sicher kein Tatverdächtiger. Wieso verbinden die das? Klar ist es, das sind schlimme Bilder, aber das haben wir relativ schnell gelernt, die Betroffenen immer so zu fragen, dass sie Ja und Nein sagen können. Also einem nicht zu Gefallen antworten und sich nicht selber überfordern. Und da war es eben klar, auch selbst wenn Menschen schlimm zugerichtet aussehen, erstens können Bestatter viel herrichten, wenn eben die Leiche nicht noch zu Ermittlungszwecken genauer obduziert werden muss. Dann geht es erst nach der Obduktion. Und zweitens kann man ja anfangen mit den Körperteilen, die nicht verletzt sind. Und dann deckt man Stück für Stück auf und fragt jedes Mal, wenn man weiter aufdeckt, wollen Sie das? Wer nicht mehr will, könnte jetzt rausgehen. Also, dass man immer dafür sorgt, dass die Souveränität und das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen gewahrt und in diesem Fall sogar gefördert oder überhaupt erst instand gesetzt wird. Das ist nicht schwierig und die Betroffenen können in der Regel sehr viel mehr aushalten, weil sie ja den Betroffenen auch noch heil kennen, als die, die nur diesen schlimm verletzten Menschen sehen.
Und es reduziert vielleicht, aber das können Sie selber entscheiden, diese dunklen Wagenbilder, die Sie im Kopf haben, ja, die dadurch ein bisschen nicht entmächtigt, aber irgendwie etwas fasslicher werden.
Ja, vor allem zur Ruhe kommen, weil man eben ein reales Bild hat. Also das sind ja wie Endlosschleifen, die dann laufen und die sind so anstrengend. Und die kann man eigentlich nur durch die Boden der Tatsachen, durch reale Bilder, durch Begreifen im doppelten Sinn des Wortes etwas ruhiger werden lassen. Da kommt dann natürlich dann irgendwann auch der Trauerschmerz hoch, aber das ist etwas, dem muss man sich so oder so früher oder später stellen und insofern muss man das sehr behutsam und vorsichtig machen und immer schauen, was wollen die Leute und da sind die Angehörigen auch untereinander unterschiedlich. Das muss man auch erstmal klar machen. Es muss jetzt nicht, müssen nicht alle immer dabei bleiben, ne? Deshalb ist auch gut zu zweit zu sein, dass für die, die draußen sind, noch jemand da ist, damit die kein schlechtes Gewissen haben, dass sie rausgegangen sind, sich ausgehalten haben. Also ja, da entsteht eine Art von Seelsorge, die ich jedenfalls in meiner Ausbildung nie gelernt habe, die viel kooperativer ist, die viel stärker daran orientiert ist, nicht was mein Auftrag ist, sondern was die Betroffenen brauchen.
Ich komme noch mal kurz zurück auf diese Frage nach dem Sinn. Das ist ja eine Frage, die sofort in der Öffentlichkeit, in der Politik, in den Medien gestellt wird. Vielleicht auch, ich denke ja auch darüber nach, bei den Nicht-Betroffenen, die das nur sozusagen als Medienkonsumenten wahrnehmen, gibt es ja auch so eine Form von Kontrollverlust. Und die Frage nach der Absicht, der Blick auf den Täter ist dann vielleicht der Versuch, da irgendwie wieder eine Ordnung herzustellen, so schräge das dann auch am Ende wird. Aber da würden Sie sagen, das ist jetzt gar nicht Ihr Thema und auch gar nicht Ihr Ansatz. Aber nochmal zurück zu dem Paternalismus von staatlichen Stellen. Eine Sache, darüber hatten wir uns per E-Mail ausgetauscht. Und das würde ich gerne nochmal aufrufen. Was mich und was auch Sie gestört hat bei einigen sozusagen öffentlichen, offiziellen Reaktionen auf Terroranschläge, relativ schnell Aufrufe zu Besonnenheit und Solidarität. Kann ich gut verstehen, gerade dann, wenn Gefahr besteht, dass zum Beispiel der Terroranschlag eines Islamisten politisch von rechtsextremen Gruppen ausgeschlachtet wird und so weiter. Also es ist ja, man hat erst den Schock, dann sofort so eine Form von Solidarität und das schwindet aber ganz schnell, weil sofort ein politisches Thema draus wird, gerade bei Terror und unterschiedliche Gruppen versuchen, daraus Kapital zu schlagen. Aber ich wunderte mich manchmal, dass diese Aufrufe mir etwas sehr schnell daherkamen, wo ich denken würde, in der Seelsorge würde ich nie irgendjemanden aufzurufen zu irgendwas. Und wenn er nicht besonnen ist, dann ist er halt wütend oder ängstlich oder verzagt. Dann ist das so oder Sie. Wie schätzen Sie das ein? Das ist ja nochmal was anderes als das, was Sie machen. Also nicht Notfallseelsorge an den betroffenen Menschen, sondern sowas wie öffentliche Seelsorge. Und wie spielt das bei Ihnen mit hinein oder was würden Sie sich da wünschen?
Also spannend ist, wie Sie angesetzt haben, man fragt nach dem Täter. Ich habe inzwischen gelernt, man könnte ja auch, warum macht das eigentlich kaum ein Fernsehteam, dass es genau diese vielen Trauergegenstände, die Blumen, die Kerzen genau anschaut, also mit in die Trauer geht. Das passiert sehr viel seltener als die Frage nach dem Täter. Das muss also irgendeine Routine geben, dass wir glauben, und da sind wir dann fast schon bei der Theodizee-Frage, so schlimmes Übel ist nur auszuhalten, wenn ich weiß, wer dafür verantwortlich ist und der endlich seinen Job tut und sagt, Schluss damit. Also das, oder noch viel früher habe ich es immer gemerkt, bei meinen kleinen Verkehrsunfällen auf den Dörfern stehen dann so 10, 20 Zeilen Zeitungsbericht. Das und das ist passiert. Die Frage nach der Unfallursache ergab Folgendes. Aber kaum ein Satz dazu, wie geht's den Betroffenen? Was hat das angerichtet? Wer ist noch mit einbezogen worden? Sondern man springt gleich zum Täter. Das ist schon sozusagen eine journalistische Gattungserfordernis dieser Berichte von Blaulicht-Szenarien, dass man immer nach dem Täter fragt, nach der Ursache fragt.
Obwohl manchmal wird das jetzt ja schon, gibt es ja schon was Neues, dass dann eben die Geschichten, das dauert dann ein bisschen, aber das habe ich doch bei einigen Zeitungen wahrgenommen, Qualitätszeitungen, die dann nach ein paar Wochen dann die Geschichten der Verstorbenen berichten und einzelne Porträts aufrufen. Da muss man, das ist relativ intensive Recherche, man muss die Bildrechte fragen, man muss und so weiter, das wollen nicht alle. Aber da entwickelt sich auch schon was.
Entwickelt sich was, aber 30 Jahre nach Beginn der Notfallseelsorge. Ne? Mhm. Das ist, ne, hat eine ganze Weile gedauert, bis sich da jetzt die Journalisten sozusagen eine neue Gattung erschließen, sage ich mal. Ne? Die ich sehr gut finde und sage, okay, das ist etwas, was auch sozusagen Solidarität unter den Menschen schafft, indem man sagt, okay, wir sind in diesen Gefühlen mit ihnen dabei. Und das scheint ja auch ein weit verbreitetes Bedürfnis zu sein, wenn sie die Meere an Blumen, an Kerzen sehen, die in Aschaffenburg standen oder in Magdeburg standen, die überall stehen, wo so Einsätze, wo da so Geschehnisse sind, ne? Oder in Hanau, ne? Schwierig wird's, und das ist noch ein anderes Thema. Gerade wenn es Terrorverdacht ist und Polizei, habe ich auch mühsam erst lernen müssen, ermittelt erstmal, wenn es akut ist, in alle Richtungen. Es könnte ja, man weiß ja nicht genau, wer der Täter ist, das muss man ja auch erstmal sagen. Und ob es dann noch eben bei Terrorlagen ja häufig dann einen zweiten Anschlag in der Nachfolge gibt, wenn die Helfer alle da sind und dann die zweite Bombe hochgeht. In Israel häufig so gewesen, wo ich mal studiert habe, das ist in Afghanistan so, das ist überall so, wo, ich sag mal, nach klassischen Methoden, in Anführungszeichen, ausgebildete Terroristen wissen, die zweite Bombe ist die noch bessere, ne, wenn alle dann da sind und trauern. Also insofern gibt es Situationen, wo die Polizei das verhindert, ehe sie sich sicher ist, da ist kein zweiter Anschlag mehr im Anflug. Das ist schwer, weil das sozusagen das, was wir an neuen Routinen uns erarbeitet haben, zu sagen, es braucht eben diesen Beistand bei Menschen, die gerade den Boden unter den Füßen verloren haben. Wenn das nicht möglich ist, ist das schwierig. Und da gibt's in dem Band, der ja auch Anlass von heute war, finde ich, einen sehr nachdenklich machenden Bericht über den Hanauer Einsatz, wo alle Angehörigen in einer zu ihrer eigenen Sicherheit in der Turnhalle von der Polizei gesammelt worden waren. Und dann kam die eine Bestätigung nach der anderen und ein Familiensystem schrie auf, klagte laut. Dann beruhigten sich wieder, dann kam das nächste und es wurde wieder aktiviert. Also man hatte das Zusammentun war offensichtlich nicht gut, weil es die Betroffenen immer wieder neu aktiviert und nicht zur Ruhe kommen ließ oder ihre eigenen Wege finden ließ. Also da dokumentieren wir Dinge, zu denen wir noch keine fertigen Antworten haben, wo wir merken, wo wir verstehen, da gibt es ermittlungstaktische Gründe, so zu handeln. Da sagt die Polizei, das ist nicht eure Lage, die Seelsorge, sondern wir haben immer noch die Gefahr eines zweiten Anschlags. Da ist es unsere Verantwortung und ihr dürft noch nicht das machen, was ihr gut könnt.
Muss man sich fügen, nicht?
Muss man sich fügen aus guten Gründen, aber wie redet man drüber und wer redet drüber in der Einsatzleitung? Also, dass man dieses Argument dann auch sagt, so, das haben wir gemerkt, es scheint jetzt vorbei zu sein, was machen wir jetzt mit den Angehörigen? Ne? Also da muss man sich auch in diese staatlichen oder die vom Staat geordneten Strukturen, das sind ja nicht nur staatliche Organisationen wie die Polizei, sondern eben auch zivilgesellschaftliche Organisationen wie das Rote Kreuz und andere, die muss man dann erstmal miteinander auf irgendeiner Form das austauschen, aushandeln und klären lassen. Ne?
Kleine Frage, war das kleine, aber Frage nebenbei, die hatte ich mir eigentlich für später noch aufgehoben, aber die passt jetzt ganz gut. In Hanau waren es ja vor allen Dingen Menschen mit Migrationshintergrund, muslimischer Prägung. Da tauchen Sie nun als ja christliche Notfallseelsorger und Seelsorgerin auf. Wie geht das? Also was ja gut eingeübt ist, ist evangelisch-katholisch. Ja. Ich glaube, es gibt auch eine gute Zusammenarbeit zwischen sozusagen säkularen Kriseninterventionsteams und der kirchlichen Notfallseelsorge. Hier müsste man aber eigentlich nochmal eine muslimische Notfallseelsorge haben. Gibt es das?
Die gibt es. Das ist eben nicht überraschend, wird Sie das nicht, dass es im Ruhrgebiet erfunden worden ist. Also von der Westfälischen und der Rheinischen Kirche, die haben Kurse mit muslimischen Imamen zusammen entwickelt oder muslimischen Laien. Es gibt ja da keinen Klerus wie in unserem Sinne. Die haben gemerkt, das muss in diesem Kulturkreis braucht es andere Formen der Betreuung und Begleitung und wie auch immer. Wenn ein etwas vollkommen Neues, was man bisher nicht kannte, überwältigt hat, braucht man Vertrautes, was hilft. Und die eigene Religion ist da immer hilfreicher als eine Fremde, die man nicht kennt oder über die man merkwürdige Vorstellungen hat. Ich würde mich eigentlich auch gerne nicht gerne von einem Imam begleiten lassen, weil ich nicht weiß, was der macht. Also es ja, gibt die Anfänge, aber es ist eben so in der, bei der Struktur unserer muslimischen Gemeinden oder Vereine, wie man sie auch immer nennen will, fängt das ja erst an mit dieser Initiative von muslimisch-theologischen Lehrstühlen, dass da akademisch gebildete Menschen anfangen zu arbeiten oder Religionslehrer vom Staat angestellt werden und nebenbei dort in diesen Gemeinden aktiv sind. Das ist ein Prozess, der dauert ein paar Generationen. Das ist ja eine Form von Organisationswerdung, die es in den Herkunftsregionen so nicht gibt. Und das braucht ein bisschen. Und manchmal gibt es eben auch Regionen, wo man dann auch über noch so eine tolle Handynummer keinen mehr erreicht. Das kann man dann nur im Nachhinein aufarbeiten, in interreligiösen Arbeitskreisen zu sagen, wir hätten euch gern gerufen. Es klappte nicht, wie machen wir es denn in Zukunft? Also in Großstädten funktioniert das, glaube ich, inzwischen fast überall. Aber noch nicht auf dem flachen Land, auch wenn es hier in Nordhessen zum Beispiel auch Orte gibt, die 30% Menschen mit Migrationsgeschichte haben. Gründe sind ja egal, jedenfalls muss man sowas mittelfristig vorbereiten und da müssen die Religionen zusammenhalten, weil sie, ich sag mal jetzt auch mit dem Blick auf Hanau, das habe ich jetzt ermittlungstaktisch versucht zu erklären, aber es war eben ohne Rücksicht auf die Trauerbedürfnisse dieser Menschen entschieden. Also da braucht es eine Form von Austausch, Zivilgesellschaft auch mit dem Staat. Wie gehen wir denn mit solchen Situationen um? Und das soll jetzt keine neue Wokeness sein, sondern wenn man das nicht macht. Ich habe nur lange genug auch in der Pflege unterrichtet und solche überfordernden, potenziell traumatisierenden Situationen nicht bearbeitet, dann bleiben die ein Leben lang im Körper und in der Seele. Und heute können dann noch viele, viele Altenpflegekräfte zeigen, dass heute noch der Zweite Weltkrieg nachts in den Altenheimen stattfindet, weil jetzt die Träume hochkommen, die man über Jahrzehnte unter Kontrolle halten konnte, aber jetzt im Alter nicht mehr unter Kontrolle halten kann. Also das nicht zu bearbeiten, ist etwas, was dann einem später vor die Füße fällt. Insofern kann man das wollen, das ist aber hochtöricht.
Haben Sie denn die Erfahrung gemacht, dass Sie, auch wenn Sie, vielleicht nehmen die Leute jetzt das gar nicht wahr, dass Sie jetzt der Pastor sind oder der Pfarrer sind, sondern einfach jemand, der seelsorgerlich betreut, aber wenn Sie sie auch als einen solchen, als einen christlichen Notfallseelsorger identifizieren, gibt es da Vorbehalte oder ist das eigentlich kein Problem?
Also erstmal kriegt man eine Weste um, damit man unter den Einsatzkräften auch für die Einsatzleiter schnell erkennbar ist, wer läuft da mit welcher Funktion rum. Das hat sich sehr schnell herausgestellt, dass das gut ist. Und mit dem Ansatz, und der hat sich in den 30 Jahren jetzt wirklich als klar und unwidersprochen herausgestellt, Notfallseelsorge ist keine missionarische Gelegenheit, sondern sie fragt, und das sagt man, ich bin jetzt für Sie da, kann man seine Rolle sagen oder auch nicht, was brauchen Sie denn jetzt? Wenn man strikt betroffen orientiert bleibt, können die Leute damit umgehen. Ne, wenn man sagt, ich bin jetzt für Sie da, ich habe jetzt kein Ding an Ihnen abzuarbeiten, also irgendein Behandlungsprogramm, was man eben macht, wenn jemand so oder so eine Verletzung hat, sondern die Leute fragt, was sie wollen, dann können die das in der Regel sagen. Jedenfalls nach einer Weile, wenn sie sich etwas beruhigt haben. Ne?
Auch eine andere Form von der betroffenen Orientierung wegzugehen, ist der politische Streit. Wir hatten ja in unserem kleinen E-Mail-Wechsel ein bisschen darüber resoniert, dass die Theodizee-Frage nicht mehr so richtig gestellt wird, jedenfalls so ein bisschen pointiert. Also die Frage, wie kann Gott das Unheil zulassen, und stärker die Frage gestellt wird, wie konnte der Staat denn das zulassen? Also ist vielleicht eine Variante zu der Orientierung am Täter und seinen Motiven, die Frage nach dem Staat. Das sind natürlich wichtige Fragen, wie konnten da bestimmte Dinge passieren oder nicht passieren. Für den Notfallseelsorger wäre das aber auch eine Form von Entfremdung, weil es darum erstmal gar nicht geht, sondern es geht darum, dass diejenigen, die in welcher Form auch immer betroffen sind, etwas Erschreckliches erlebt haben, an sich selbst, an Angehörigen oder einfach als Augenzeuge, Ersthelfende, dass von ihnen wieder weggeguckt wird.
Ja, also ich denke, spätestens seit der Corona-Zeit ist klar geworden und seit dem Ukraine-Krieg auf eine andere Weise auch noch, dass der Staat ja in der Lage ist, nicht nur ihm gestellte und in der Verfassung geregelte Aufträge zu übernehmen, sondern sein Verständnis immer neu weiterentwickelt und zum Beispiel sagt, also wir müssen das Leben vulnerabler Bevölkerungsgruppen schützen. Das steht nirgendwo so drin. Das kann man aus Artikel 1, Schutz des Lebensrechts, ableiten. Also wie kann man ältere Menschen, die durch Corona-Infektion schwerer belastet und gefährdet sind, schützen? Also es wurde faktisch ein neues Staatsziel. Der Staat hat das Leben seiner Bürger zu schützen. Das wurde bei Corona zur Handlungsmaxime. Im Straßenverkehr gilt das heute immer noch nicht. Also wir haben zwar keine 20.000 Verkehrstoten mehr, aber 2.500 Überflüssige und ich weiß nicht wie viel, 10.000 Verletzte. Also Lebensschutz wird nicht überall konsequent umgesetzt vom Staat als Aufgabe. Wird aber auch nicht diskutiert, ob das so ist. Könnte man am Thema Abtreibung durchdiskutieren, am Thema Drogen. Welche Drogen sind erlaubt, welche nicht? Muss man Leuten verbieten, Drogen zu nehmen, dass sie sich latent suizidieren damit oder auch nicht? Jedenfalls hatten wir in diesem Bereich die Situation, der Staat muss das Überleben sichern. Und das ist nun, wenn man den Rettungsdienst schaut, der nun seit den 70er Jahren ja erst so aufgebaut wurde, mit den vielen Rettungswachen und Rettungsdienstwagen und Notärzten. Der Staat sorgt dafür, dass Menschen, die plötzlich versterben, Herzinfarkt, Unfälle oder was auch immer, dass sie möglichst gerettet werden. Das ist erstmal okay. Aber auch etwas, was eben erst durch diese bestimmte Medizin und die Technik, die dazu kam mit den Rettungswagen, wo die ganze Technik dann auch reinpasste, wurde eben erst seit den 70er Jahren möglich. Vorher war das so, wenn jemand eben im Straßengraben landete, dann starb er oder auch zufällig nicht, wenn dann helfende Personen vorbeikamen und man betrauerte das. Es gibt ja die soziologische Beschreibung der Religion, dass sie sozusagen der Kontingenzbewältigung dient. Also wie gehe ich damit um, dass einen Zufälle treffen, dass man denen irgendwie einen Sinn gibt oder zumindest hilft, wenn man keinen Sinn findet, die Sinnlosigkeit auszuhalten und als Klage, Wut rauszuschreien und irgendwo zu deponieren.
Vor Gott zu bringen.
Vor Gott zu bringen, ja, das ist die alte Variante gewesen. Aber wenn diese Instanz nicht mehr für alle da ist, wohin denn dann? Ne? Dann, wenn der Staat nur diese Funktion übernommen hat, dann kann ich sagen, okay, Staat, du hast da nicht ordentlich gehandelt. Das Rettungsfahrzeug kam zu spät, die Leute waren schlecht ausgebildet. Du bist schuld, dass der gestorben ist.
Das ist die Kehrseite von einem guten Fortschritt, dass der Staat organisiert Hilfe und vermeidet, dass Menschen sinnlos und nutzlos sterben, tut viel Gutes, aber zugleich steigen damit auch die Ansprüche, dass das halt auch immer so funktioniert. Und das funktioniert ganz offenkundig nicht immer.
So ist es. Also der Staat hat diese neue Aufgabe, ohne, ich sag mal, das zivilgesellschaftlich zu klären, erstmal sich angezogen. Und ob er in dieser Fülle der Aufgaben festhalten kann, ist jetzt bei den letzten Tagen, gab es ja noch viele Sendungen zu den, nach 5 Jahren Corona. Jetzt gibt es ja auch die Vorbereitung, sozusagen Kriegsertüchtigung von unserem Verteidigungsminister, wo auch klar ist, wenn wir in der Kriegsvorbereitung landen oder im Krieg sind, werden wir nicht alle Toten verhindern können, sondern der Staat muss erstmal sein eigenes Funktionieren ermöglichen, also mit Strom, Wasser, Lebensmittel und Polizei, Ordnungskräfte und Rettungskräfte. Erst dann kann man sozusagen daran gehen, dass man dieses Grundrecht auf Leben aller sichert. Also da merkt man, kommen wieder ganz andere Prioritäten rein. Also da ist etwas nicht geklärt oder so deutbar. Und wenn der Staat sich zu viel zutraut, also ich sag mal theologisch, sich allmächtig fühlt, weil er sagt, das mit dem Lebensrecht und dem Lebensschutz, das kriegen wir für alle hin, könnte er sich genauso überheben, wie die Kirche, wenn sie sagt, also der liebe Gott wird schon alles richten und alles helfen. Ne? Also da entsteht ja halt spiegelbildlich eine analoge Überforderung, wenn man nicht sich klar macht, was kann denn tatsächlich geleistet werden oder nicht.
Jetzt mal vom Staat zur Gesellschaft, weil Sie das schon erwähnt haben, in der zweiten, dritten Phase, also ein paar Tage später, wird ganz oft gesprochen, aber auch symbolisch dargestellt, was Zusammenhalt und Anteilnahme ist. Die Gesellschaft übt Solidarität, man hält zusammen, man kommt zusammen, man nimmt Anteil. Das findet dann auch nochmal rituelle Formen. Ist das etwas, was Betroffenen oder ihrer Erfahrung nach Betroffenen hilft? Oder ist das oft auch eine Phrase? Oder wo kann das eigentlich sinnvoll eingesetzt werden? Sagt man ja so schnell, jetzt müssen wir alle zusammenkommen. Aber welche Form von Zusammenhalt oder Anteilnahme ist denn eigentlich angemessen?
Also auch da, man muss das Schlimmste tun, was eine Behörde machen muss, man muss die Betroffenen fragen. Was brauchen die? Also ansonsten, ich habe den Aschaffenburger Gottesdienst nach einer halben Stunde abgeschaltet, weil die ersten 20 Minuten der einführende Pfarrer nur gesagt hat, aus welchen Gründen des Zweiten Vatikanum jetzt dieser Gottesdienst sinnvoll ist. Das fand ich überflüssig in der Situation, vollkommen überflüssig, weil die Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft ihr hilfreich sein und wie gut sie doch sind, eben bei so einer Gelegenheit auch gerne mit darstellen. Und das ist etwas, was Betroffene nicht brauchen. Was Betroffene brauchen, was ihnen in der Regel hilft, ist zu merken, sie sind nicht allein mit ihrer Trauer. Andere trauern mit. Oder es gibt Möglichkeiten, die Gefühle, die einem durcheinander durch den Kopf gehen, irgendwie zu sortieren und in ihrer Fülle unterschiedlichen Ausdruck geben zu lassen. Mit unterschiedlicher Musik, mit Klageworten, mit besonnenen Worten, mit Worten der Trauer, dass da was alles nicht mehr geht und so. Und auch der Wut auf die Betroffenen. Es gibt die Untersuchung zu diesen Großtrauerveranstaltungen, dass immer die Frage, wenn der Attentäter oder der Verursacher auch gestorben ist, kriegt er auch eine Kerze, die vorne steht oder nicht, ne? Also gehört er mit dazu oder nicht? Und wenn ja, wie? Und wie bearbeitet man das? Wie drückt man das aus? Also das sind die Dinge, die also was man lernen muss, und das ist eben im Gefüge gesellschaftlicher Institutionen, wo es immer auch um Konkurrenz und Oberhoheiten geht und Deutungsmacht und Deutungshoheit. Das Schwierige, wie kriegen wir es hin, dass das geschieht, was zuerst den Betroffenen hilft, die offensichtlich in dieser Situation den größten Schaden erlitten haben.
Das weiß man natürlich auch noch nicht und man kann sie auch nicht fragen. Vielleicht ist es alles noch viel zu frisch. Wir hatten die Erfahrung gemacht in Berlin nach dem Anschlag am Breitscheidplatz bei der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche auf den Weihnachtsmarkt, den ersten Weihnachtsmarktangriff, dass sehr, sehr schnell und im Nachhinein, sagen glaube ich alle Beteiligten, viel zu schnell ein Gottesdienst angesetzt wurde, an dem dann in die vergleichsweise kleine Kirche nur die Staatsrepräsentanten und politischen Repräsentanten hineinpassten und die Betroffenen noch nicht, die ja auch noch gar nicht gottesdienstfähig waren oder vielleicht noch irgendwie gar nicht wollten oder im Krankenhaus lagen. Eine andere Sache ist es ja, wenn Menschen einfach ihre eigene Betroffenheit, ihr eigenes Betroffensein ausdrücken und Kerzen bringen und so, dann machen sie es ja nicht für andere, sondern für sich selbst. Und das hat ganz unterschiedliche Formen. Ich kenne Fotos eines Kollegen, der in Nizza war. Da waren Berge von Kuscheltieren. Also erst wirkte das fast befremdlich und dann aber doch auch irgendwie schön. Ist das für Betroffene irgendwie was Gutes zu sehen? Andere sind sozusagen mittelbar indirekt, aber dann doch auch intensiv beteiligt, angegriffen und versuchen, ja, in einer vergleichsweise stillen und unaufwendigen Form, nicht geleitet, so ein bisschen anarchistisch, bisschen zu Kuscheltierkitsch oder Kerzen oder was auch immer, das auszudrücken. Besser als so ein großer Gottesdienst, der vielleicht viel zu früh kommt.
Also die großen Gottesdienste, wenn wir die Sitzordnung, und Sie wissen als IKD-Mitarbeiter, dass es immer eine heikle Sache ist, wenn der ersten Reihe sitzt oder auch nicht, ist für die Betroffenen nicht so relevant oder in der Regel unwichtig. Und sie wollen wahrscheinlich auch nicht in der ersten Reihe sitzen, weil sie das ja auch bloßstellt und sie ihre Form, was sie da persönlich wie bewegt, sozusagen unter medialer Beobachtung und Dokumentation dann abliefern, was eine neue Belastung ist. Also welche Form das geeignete Mittel ist, lohnt sich zu bedenken. Und was man eben weiß, wenn sozusagen das als Mittel genutzt wird, um zu sagen, wir haben jetzt hier öffentlich die Trauer bekundet und können Haken dran machen, dass es das ist, was die Betroffenen nicht brauchen. Das ist ja auch nur für die ein allererster Schritt. Also eine Trauertherapeutin, habe ich mal gehört, die sagte, die Notfallseelsorge und Ähnliches sollte in diesen chaotischen Situationen versuchen, ab und an Trittstufen der Trauer zu legen oder zu schaffen, dass man in der Erinnerung an das, was passiert ist, ab und zu mal Momente hat, wo man sagte, okay, da war ich ein bisschen bei mir, ich war nicht allein, es hat mir jemand zugehört, hat mir jemand vielleicht eine Hand gehalten oder hatte die Idee, jetzt hole ich ein Foto von meinem Betroffenen, einem Angehörigen, den ich verloren habe und kann dem meinem Schmerz nachgehen. Dass es solche Momente braucht, das weiß man inzwischen. Ob und wie das in solchen Großveranstaltungen ermöglicht werden kann, sind wir, glaube ich, noch am Suchen. Bei uns sind bei diesen Großgottesdiensten, sprechen sich dann die Bischofsbüros mit des Ministerpräsidenten ab, aber es findet in der Kirche statt. Beim 9/11, also beim Anschlag aufs World Trade Center, fand es in einem Sportstadion statt und der Staat hat das organisiert und den betroffenen Religionen kurze Redezeiten gegeben. Das war, fand ich, auch keine gute Lösung. Aber es zeigt eben, jeder hat da die Verantwortung dafür und möchte die Verantwortung auch wahrnehmen von den Verantwortlichen für Trauergestaltung. Und das ist der Staat eben inzwischen auch geworden, das auf seine Weise zu machen. Aber dabei wird eben schnell übergangen und gerät in den Hintergrund, was brauchen denn die Betroffenen eigentlich?
Was ich stimmig fand, aber nur wirklich aus der Ferne beobachtet, Gottesdienste draußen vor der Kulisse, zum Beispiel des Magdeburger Doms. Also wo ja auch ein schöner Ort, den man als Magdeburger, mit dem man viel verbindet, selbst wenn man nicht in der Kirche ist, aber ist das ja ein Identifikationsort, der viel mitspricht, der ist sichtbar, unterschiedliche Personen äußern sich, der Stille wird Raum gegeben, es gibt Musik. Ich habe das beim Breitscheidplatz erlebt, wie viele Menschen in diese Bücher geschrieben haben, also selber aktiv geworden sind, dann auch Gottesdienste, vielleicht nach einem Jahr, wo dann auch Betroffene was selber sagen können. Vielleicht kommen wir darauf noch, dass wenn diese Trauerorte dann auch mal beendet werden, und da werden keine Kerzen hingestellt, dass man eine Form findet, dort einen dauerhaften Gedenkort zu schaffen. Lohnt sich mal beim nächsten Berlin-Besuch hinter der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zu schauen. Da ist so ein Riss mit Bronze ausgegossen, ins Pflaster eingearbeitet und die Namen sind in die Stufen eingraviert. Das ist sehr schön, da hat man nochmal einen Ort. Deshalb die Frage, wann hört eigentlich so ein Auftrag für die Notfallseelsorge auf? Wann ist der zu Ende? Wenn so ein Gedenkort geschaffen ist?
Also die Notfallseelsorge, das ist eigentlich, sagen wir so als Regel, wenn die Betroffenen selbst wieder handlungsfähig sind. Das ist aber unterschiedlich ausgeprägt und ist natürlich Interpretationssache. Und man macht das ja neben seiner normalen Arbeit und kann eben nicht Tage dabei sein. Aber es gibt eben hohe Dynamiken nach diesen großen Flugzeugunglücken, dass sich die Betroffenen selber organisiert haben und fragten, ob sie weiter begleitet werden können. In Ramstein war das auch so. da begleitet durch das Ehepaar Jatzko und inzwischen den Sohn, die da in der Klinik in der Nähe waren. Also manchmal ergibt sich so eine Überlebenden-Solidarität Organisiertheit, dann ist das okay. Aber die Notfallseelsorge ist irgendwann draußen, weil sie es gar nicht schafft. Aber es muss auch nicht sein, weil es ja andere gibt, die daran Interesse haben. Also die Notfallseelsorge kann nicht für einen Gedenkstein sorgen. Das müssen die, denen die Gebäude gehören, denen der Grundstück gehört, entscheiden, ob sie das wollen. Es gibt diese autonomen Dinge, die wir auch vor ein paar Jahren anfingen und auch von der Volkskunde inzwischen in ein paar Ausstellungen und Büchern bearbeitet wurden, die Straßenkreuze. Mhm. Also die an den Orten der Verkehrsunfälle angebracht wurden, wo dann kleine Plastikgedecke sind, die oder manchmal auch mit richtiger Kerze dann stehen, wo eben die Angehörigen am Ort, wo ihr Sohn, meistens sind es ja die jungen Männer, die da die Unfälle nicht überleben, einen Gedenkort schaffen. Und die Straßenmeistereien es dulden.
Eigentlich müssten sie es ja ordnungsgemäß beräumen.
Es ist ja eine Ablenkung vom Straßenverkehr. Und wer weiß, wenn da Leute da mit dabei waren und dann sowas wieder sehen. Aber es wird geduldet, dass da Orte geschaffen werden. Also das muss die Notfallseelsorge gar nicht machen. Der Hinweis sollte eben sagen, also wenn Betroffene das Bedürfnis haben, werden sie Wege finden und man kann sie unterstützen dabei. Das muss aber nicht mal die Notfallseelsorge, das können die Kirchen genauso wie Bürgermeister sein, die Stadtväter oder Stadtmütter im besten Sinne sind. Dafür sorgen, dass eine Stadt sich an diesen Teil ihrer Geschichte miterinnert. Und ob das, wenn es draußen nicht geht, dann kann man es eben in der Kirche machen. So war es ja bei den Kirchen auch, bevor sie zu reinen Predigtstätten wurden, dass natürlich da auch die Gedenktafeln für die Gefallenen waren, die Gedenkkränze für die Trauungen, die im Laufe des Jahres waren. Also Kirchen waren ja immer auch soziale Gedenkräume für wesentliche Sachen, die in einem Gemeinwesen passierten und dort eben dokumentiert wurden und manchmal dann auch sehr kunstvollen Ausdruck gefunden haben. Ne?
Ich glaube, wir machen hier mal einfach Schluss. Mhm. Wir haben doch eine ganze Reihe von Themen und Fragen nicht nur angetippt. Ich finde besonders schön, weil ich mich selber dabei ertappe, wie es mir doch schwerfällt, den Blick auf die Betroffenen selber wahrzunehmen und eben nicht paternalistisch zu sein, weder als Staatsrepräsentant noch als Theologe noch als sonst was, sondern dann eben auch sich neu darauf einzulassen, dass ganz viele Dinge geschehen, wenn Menschen einfach ermächtigt sind, es selber für sich zu tun. Und dann ist ja das Schönste bei der Seelsorge, dass man, wenn sie fertig ist, nicht weiß, wer hier eigentlich wen beseelsorgt hat, sondern ein gemeinsames Geschehen entstanden ist.
Darf ich dazu noch zwei Sachen sagen? Gerne. Sagte eine Kollegin auch, also so anstrengend Notfallseelsorge ist, wir hören ja immer, ach, das könnte ich nicht machen. In diesen Momente sind anstrengend, aber man wird mit einer Form von Nähe beschenkt, die ist ganz erstaunlich und sehr bewegend. Sie hören das an meiner Stimme gerade, dass das in der Tat so ist. Und das andere habe ich jetzt vergessen, weil das Wichtigste ist. Und dabei können wir es dann auch.
Dann lassen wir es dabei. Ich füge nur kurz hinzu. Zum Schluss den Hinweis auf Ihr Buch, Das neue Normalleben und Umgang mit Katastrophen in der Praxis der Notfallseelsorge. Ganz viele unterschiedliche Texte, Fallbesprechungen, Grundsätzliches. Eine sehr schöne Predigt von Annette Kurschutz will ich noch kurz besonders hervorheben. Das hat mich sehr bewegt. Herausgegeben von Thomas Zippert, meinem heutigen Gast. Erschienen bei der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig. Das war die Werbung. Und dann habe ich gelernt, doch nochmal kurz zu sagen, wer sich durch diesen ja auch intensiven Gesprächsgang, den wir hier gerade hatten, in besonderer Weise angesprochen oder sonst wie berührt fühlt und Gesprächsbedarf hat, das können wir jetzt in diesem Podcast nicht machen, kann sich aber am besten wahrscheinlich an die Telefonseelsorge wenden. Oder was würden Sie empfehlen?
Ja, oder wenn da Bedarf ist, mit einem von uns persönlich Kontakt aufzunehmen, werden Sie irgendwo im Netz unsere E-Mail-Adresse finden.
Genau. Das auf jeden Fall. Ne?
Also Telefonseelsorge ist für dieses Thema gut aufgestellt. Oder Sie sprechen erstmal mit Freunden drüber. Auch das ist etwas, also man kann vieles auch ohne professionelle Hilfe machen. Aber wenn man merkt, die sind auch sehr davon betroffen, weil das wieder was geweckt hat, dann gehen Sie zu den Leuten, die eben gelernt haben, abgesehen von eigener Betroffenheit damit umzugehen.
Vielen herzlichen Dank, lieber Thomas Zippert.
Danke Ihnen, Herr Clausen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und auch allen, die zugehört haben. Das Leben hat manchmal schlimme Sachen für uns in der Hinterhand oder im Vorhalt, aber umso schöner und umso wertvoller sind die anderen Momente, die es ja auch noch gibt und in der Regel ja die Überhand haben.